Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 2. März. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Nachdem die Studierendenproteste in Serbien seit mehr als einem Jahr andauern, gehen jetzt auch die StudentInnen in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo auf die Straße.
Also sowohl die Studentinnen und Studenten aus Bosnien und Herzegowina, also aus Sarajevo, als auch die Studentinnen und Studenten in Serbien, sie sympathisieren mit der jeweiligen Bewegung.
Wird es in Serbien vorgezogene Neuwahlen geben und was ist in Bosnien passiert? Wir haben nachgefragt. Außerdem, Leben und Tod treffen aufeinander und zwar im Restaurant La Vie auf dem Bremgartenfriedhof. Wie geht das nebeneinander von alltäglichen Gästen und Trauernden?
Lachen muss auch Platz haben. Leid und Trauer und Freude sind auch nah beieinander.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Und wir beginnen mit einem Überblick über den Angriff auf Iran. Am Samstagmorgen haben die USA und Israel den Iran angegriffen. Mit Raketen und Luftschlägen beschossen sie gemäß eigenen Angaben Aufenthaltsorte der iranischen Führungsriege sowie militärische Infrastruktur und Nuklear- und Industriekomplexe. Verschiedenen Medienberichten zufolge fiel außerdem zivile Infrastruktur den Explosionen zum Opfer. Beispielsweise trafen 3 Raketen eine Mädchenschule im südiranischen Minab. Die iranischen Behörden sprechen von über 100 getöteten Kindern. Der Iran reagierte am Samstag mit Vergeltungsschlägen in Israel. Weitere Schläge galten US-Stützpunkten in den Golfstaaten. Laut der deutschen Zeitung Die Zeit melden die israelischen Rettungsdienste über 100 Verletzte. Am Samstagnachmittag meldeten israelische Behörden den Tod von Ayatollah Ali Khamenei. Später sprach auch US-Präsident Trump davon. Iran dementierte diese Meldung erst, bestätigte den Tod Khameneis aber in der Nacht auf Sonntag. Der Beschuss auf den Iran ging gestern weiter. Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Activists in Iran mit Sitz in den USA spricht von über 70 Vorfällen in verschiedenen Regionen. Der Organisation zufolge gab es zivile Opfer. Außerdem wurden Angriffe auf medizinische Infrastruktur gemeldet. Seit heute früh hat sich der Konflikt auf den Libanon ausgeweitet. Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuerte als Vergeltung für den Tod Khameneis Raketen in Richtung Israel. Die israelischen Streitkräfte bombardierten daraufhin Teile Beiruts sowie Gebiete im Süden Libanons. Wie die libanesische Zeitung L'Orient Le Jour berichtet, haben die israelischen Streitkräfte seit heute Morgen über 30 Menschen im Libanon getötet. Die israelische Armee kündet an, die Angriffe im Libanon zu intensivieren. Zu den weiteren Meldungen des Tages. Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado hat ihre baldige Rückkehr nach Venezuela angekündigt. Das berichtet der Deutschlandfunk. Sie werde in wenigen Wochen zurück sein, um den Übergang in Venezuela zu begleiten, so Machado. Nachdem die USA Venezuela angegriffen haben und den Präsidenten Maduro entführten, hatte Machado erklärt, sie wolle die neue Präsidentin werden. In Athen und anderen Städten Griechenlands demonstrierten am Samstag Zehntausende, um einem Eisenbahnunglück zu gedenken. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, legten ArbeiterInnen der Zug- und Fährenbetriebe ihre Arbeit nieder, um an den Demonstrationen teilzunehmen. Dadurch kam ein Großteil des Verkehrs zum Stillstand. Die Demonstrierenden hielten vor dem Parlament Transparente hoch mit der Aufschrift Gerechtigkeit. Das Zugunglück aus dem Jahr 2023 ist die tödlichste Eisenbahnkatastrophe in der Geschichte des Landes. Der Strafprozess dazu soll in den nächsten Monaten beginnen. In die Schweiz. Auch hier gingen am Wochenende Menschen auf die Straße. Um die 1000 Menschen demonstrierten am Samstag in Zürich unter dem Motto «Austerität und Militarisierung töten, gegen das Entlastungspaket 2027. Zur Demonstration aufgerufen hat das Bündnis gegen Austerität. Dieses besteht aus verschiedenen Organisationen aus dem Raum Zürich. Das Bündnis sieht die Demonstration als Auftakt eines längerfristigen Widerstands, wie es in einer Medienmitteilung schreibt. Pandemien und Strommangellage sind die größten Risiken für die Schweizer Bevölkerung. Zu diesem Schluss kommt die nationale Risikoanalyse des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Pandemien und eine Strommangellage bergen hohes Schadenpotenzial bei gleichzeitig relativ hoher Eintrittswahrscheinlichkeit, so das Bundesamt. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Der morgige Dienstag beginnt mit etwas Nebel bei Höchstwerten von frühlingshaften 14 Grad, ist es den Tag durch dann sonnig. Das Frühlingswetter hält auch am Mittwoch an, der Donnerstag wird dann ein wenig bewölkter bei nach wie vor 14 Grad am Nachmittag. In den Nächten wird es jedoch immer noch kalt, die Temperaturen können auch mal unter Null fallen. Und noch ein Hinweis an die AllergikerInnen. In den nächsten Tagen erwartet uns eine mäßig bis starke Konzentration von Hasel- und Erlenpollen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Noch immer halten die Proteste gegen die Regierung in Serbien an. Mittlerweile bereitet sich die Protestbewegung auf die versprochenen vorgezogenen Neuwahlen vor. Gleichzeitig ereignete sich in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo ein tödlicher Unfall, der nun auch im Nachbarsland Massenproteste gegen die Regierung entfacht. Vergangene Woche war die Politikwissenschaftlerin Valentina Petrovic in der Demokratiebar im Käfigturm und gab mit einem Input etwas Orientierung in die komplexe Situation. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Nach einem Jahr Massenproteste und blockierten Universitäten stimmte der serbische Präsident Aleksandar Vučić einer zentralen Forderung der Studierenden zu: vorgezogene Neuwahlen. Dies war an einer Pressekonferenz im November letzten Jahres. Er deutete an, dass diese Neuwahlen noch in diesem Jahr stattfinden sollen. Beugt sich Vučić also dem Druck der Straße?
Expertinnen und Experten gehen eigentlich davon aus, dass Vučić und die serbische Fortschrittspartei auf Zeit spielt. Das heißt, das Jahr, welches genannt wurde, 2026, wird eigentlich nicht als realistisches Wahljahr gesehen, sondern die lokalen Akteure, also die politischen Akteure, rechnen eigentlich mit dem Jahr 2027, wann dann auch die Präsidentschaftswahlen stattfinden werden.
Das sagt Valentina Petrovic. Sie ist Gastprofessorin für vergleichende Politikwissenschaften an der Universität Wien und kennt die Situation in Serbien. Die serbische Protestbewegung bereitet sich derzeit auf die Wahlen vor, mit einer eigenen Kandidierendenliste. Umfragen zeigten, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die StudentInnen sehr groß sei.
Die Leute, die dort auf dieser Liste sind, das sind nicht nur Studentinnen und Studenten, es wurden auch Professorinnen und Professoren vorgeschlagen, verschiedenste Bevölkerungsgruppen wurden vorgeschlagen. Die werden eigentlich als unabhängig, als eben nicht korrupt und nicht Teil des SNS-Bündels wahrgenommen.
Doch wie realistisch sind faire und freie Wahlen in Serbien? Bei den letzten Wahlen Ende 2023 häuften sich Berichte über gekaufte Stimmen, Berichte über aus dem Ausland mit Bussen herbeigeschaffte WählerInnen sowie Berichte über tätliche Angriffe auf WahlbeobachterInnen. Auch bei den Protesten im vergangenen Jahr war immer wieder die Rede davon, dass Personen, die für die Regierung protestierten, dafür 50 bis 100 Euro erhielten. In Serbien sei dies alles nicht ungewöhnlich.
Das ist Teil der serbischen Politik, der serbischen Realität. Ein großer Teil der Bevölkerung wählt die serbische Fortschrittspartei nicht aus ideologischen Gründen oder irgendwelchen programmatischen Aspekten, sondern weil sie über spezifische klientelistische Beziehungen eingebunden ist. Klientelismus bedeutet, dass ich eine politische Partei wähle, die mir ein konkretes Angebot bietet, beziehungsweise die mich zwingt, durch Druck oder Erpressung die politische Partei zu wählen, weil ich in irgendeiner Art und Weise in einer Abhängigkeitsposition stehe.
Klientelismus in Serbien ist Petrovics Forschungsgebiet. Dieser Klientelismus funktioniere meist über das Arbeitsverhältnis.
Der Arbeitsmarkt ist sehr schwierig in gewissen Gebieten und sehr oft werden die Wählerinnen und Wähler eben über solche Versprechen wie zum Beispiel einen unbefristeten Arbeitsvertrag an die Regierungspartei gebunden. Diese Art von Strategie ist sehr, sehr wichtig für das Überleben von der Fortschrittspartei.
Doch Klientelismus sei nicht mit Käuflichkeit gleichzusetzen. Petrovic nennt zur Veranschaulichung ein Beispiel.
Wenn ich Direktorin bin von einer öffentlichen Schule, dann wird von mir erwartet, dass ich einen Teil meines Lohns monatlich der Regierungspartei geben werde. Natürlich wird auch erwartet, dass ich die Regierungspartei wähle. Und natürlich wird auch erwartet, dass ich dann, wenn dann die Wahlen stattfinden werden, eine gewisse Anzahl an Wählerinnen und an Wählern für die Regierungspartei organisieren werde. Das muss man sich so vorstellen. Man ist nicht käuflich in dem Sinne, eben, dass man keine Moral hat oder keine Werte, sondern man hat eben keine Option.
Inwiefern die serbische Protestbewegung in diesem Umfeld tatsächlich eine Chance auf tiefgreifende Veränderung im Land durch Neuwahlen hat und ob es diese überhaupt geben wird, das wird sich zeigen. Nun aber protestiert seit Mitte Februar auch die Jugend in Bosnien und Herzegowina. Zu Tausenden strömen sie auf die Straßen Sarajevos. Sie fordern Gerechtigkeit und rufen vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft Mörder. Dies sind Aufnahmen des Buka-Magazins vom 21. Februar. Auslöser der Proteste ist ein Vorfall vom 12. Februar. Ein Tram entgleiste und tötete einen jungen Mann, der an der Haltestelle wartete. 4 Menschen wurden dabei verletzt. Deswegen fordern nun auch die StadtbewohnerInnen Sarajevos Aufklärung und bessere Sicherheitsstandards. Der Regierungschef des Kantons Sarajevo trat bereits zurück, der Leiter der Verkehrsbetriebe ebenso. Dem Fahrer wirft die kantonale Staatsanwaltschaft menschliches Versagen vor, dessen Anwälte jedoch sprechen von technischen Defekten, die bei dem 40-jährigen Tram sehr häufig auftraten. Wie in Novi Sad vor über einem Jahr entfachen marode Infrastruktur und tiefes Misstrauen in die Regierung Massenproteste. Können sich diese Kämpfe über Staatsgrenzen hinweg verbinden?
In Bezug auf die Zielforderungen und auf das Motiv gibt es auf jeden Fall Solidarität zwischen den Protestbewegungen, oder? Also sowohl die Studentinnen und Studenten aus Bosnien und Herzegowina, also aus Sarajevo, als auch die Studentinnen und Studenten in Serbien, sie sympathisieren mit der jeweiligen Bewegung und den jeweiligen Forderungen.
Am letzten Samstag, dem 28. Februar, war der 30. Jahrestag des Endes der Belagerung Sarajevos. An jenem Tag organisierte die Jugendinitiative für Menschenrechte in Belgrad einen Protestspaziergang in Solidarität mit den Opfern des Tramunfalls in Sarajevo sowie allen Opfern von Infrastrukturmängeln in der Region. Beidseits der Drina, dem Grenzfluss zwischen Bosnien und Serbien, kämpfe man gegen dieselben Probleme, Verantwortungslosigkeit und Korruption. Petrovic geht aber davon aus, dass sich die Proteste nicht so bald in ganz Bosnien und Herzegowina ausbreiten werden.
Was sich schwierig gestaltet, ist, dass es in Serbien im Gegensatz zu Bosnien-Herzegowina eine ganz klar zentrale Machtstruktur gibt, mit Belgrad als zentraler Machtort, mit einer Führungsperson als Hauptverantwortlichen für die ganze Misere. Und in Bosnien-Herzegowina, wegen dem politischen System, wegen den multiplen Machtzentralen, wird eine Ausweitung oder eine Flächen- oder eine klassenübergreifende Allianz hinsichtlich der Protestbewegung schwieriger im Vergleich zu Serbien.
So Valentina Petrovic. Sie geht davon aus, dass sich die Proteste zumindest im laufenden Jahr in Bosnien und Herzegowina auf die Hauptstadt Sarajevo beschränken werden.
Wir haben am 7. November zuletzt ausführlich über die Hintergründe der Proteste in Serbien berichtet. Der Beitrag ist auf rabe.ch/info zu hören.
Rabe Info.
Der Bremgartenfriedhof ist bereits heute ein Ort, an dem Lebendigkeit und Tod nebeneinander existieren. Die von Bäumen gesäumten Wege zwischen den Gräberfeldern sind bei JoggerInnen und Spazierlustigen genauso beliebt wie bei den Trauernden. Seit gestern hat der Friedhof einen Ort erhalten, an dem Lebendigkeit und Tod aufeinandertreffen sollen. Die Bernische Genossenschaft für Feuerbestattung hat in den ehemaligen Urnenhallen das Restaurant La Vie eröffnet. Miriam Velio ist die Geschäftsführerin des Krematoriums, das von der Genossenschaft betrieben wird. Ich wollte von ihr wissen, wie abgesehen vom Ort im Restaurant Leben und Tod sonst aufeinandertreffen.
Die treffen mit den Menschen aufeinander, die das Lokal besuchen. Gestern war Tag der offenen Tür. Wir hatten sehr, sehr viele Menschen ganz unterschiedlichsten Alters, also wirklich ältere, alte Menschen, die vielleicht einen lieben Menschen auf dem Bremgartenfriedhof besucht haben. Wir hatten viele Familien mit kleinen Kindern, wir hatten sehr junge Leute, wir hatten eigentlich jedes Alter. Und das sind genau diese Begegnungen, die Leben auf den Friedhof bringen.
Das Restaurant soll Raum bieten für das Beisammensein nach der Trauerfeier und gleichzeitig eben auch offen für die Quartierbevölkerung oder Berufstätige, die einen ruhigen Ort suchen. Wie kann dieses Nebeneinander funktionieren?
Die Trauerfeiern, die werden ja angemeldet. Die haben wir quasi in Planung. Und der Ort ist wirklich ideal, weil wenn man aus einer Trauerfeier kommt, ist man in einer ganz speziellen Stimmung. Man musste gerade Abschied nehmen von einem geliebten Menschen. Und mir wurde wiederholt erzählt, dass man gar nicht bereit ist, einfach in ein normales Lokal zu gehen, wo eigentlich die Welt weitergeht, obschon sie für einen selbst ein bisschen stillgestanden ist. Und das Restaurant La Vie nimmt genau diese Stimmung auf. Es soll aber auch offen sein für Menschen, die nicht, gerade nicht in Trauer sind, die einfach einen ruhigen Ort suchen, einen Ort, an dem sie gut aufgehoben sind. Und ich bin jetzt schon mehrmals von draußen in das Gebäude eingetreten und es passiert mir immer wieder, dass ich mich einfach gut aufgehoben fühle, weil das Raumklima, wir haben speziell auch in akustische Maßnahmen investiert und die Energie im Raum, die sind sehr angenehm und das wurde mir auch gestern wieder mehrfach bestätigt, dass Mann und Frau sich sehr wohlfühlen kann in diesen Räumen.
Viele Menschen dürften wohl zu Beginn auch Hemmungen haben, ihren Alltag in einer ehemaligen Urnenhalle gleichsam mit Trauernden zu verbringen. Wie wollen Sie diese Hemmungen abbauen bei den Besuchenden?
Es ist in der Tat so, wie Sie sagen, manchmal braucht der Gedanke, ein Restaurant auf dem Friedhof, ein bisschen Zeit. Wenn ich das erwähne, dann löst es etwas aus im Gegenüber, das merke ich. Und wenn wir dann erklären, was die Absicht ist, eben dass wir eigentlich offen sind gegenüber dem Leben und dem Tod, dass sich das eine mit dem anderen eigentlich, es bedingt einander und darüber zu sprechen oder einfach auch umgeben vom Tod zu sein auf dem Bremgartenfriedhof, dann ist es oft so, ach ja, jetzt verstehe ich es und eigentlich eine ganz gute Idee. Aber es braucht ein bisschen Zeit, weil in unserer Kultur leben wir das nicht so. Wir reden nicht so gerne darüber, wir sind einfach so. Und das Restaurant soll auch die Gelegenheit bieten, sich diesbezüglich ein bisschen zu öffnen und vielleicht einen leichteren Umgang mit dem Tod zu finden.
Auf der anderen Seite könnte die Befürchtung entstehen, das Restaurant, das auch ein Ort sein soll, an dem die Trauer stattfinden kann, könnte zu einem zu profanen Ort werden, der wenig andächtig und würdevoll ist. Wie begegnen Sie dieser Befürchtung von Seiten von Trauernden?
Es gibt wie zwei Punkte. Einerseits die Räume selber, also der Ort. Und am besten schauen Sie mal vorbei. Wir haben von Beginn an in der Planung und auch in der Umsetzung, sei es mit der Auswahl der Materialien, der Einrichtung, die Architektur, die ja schon gegeben war durch die alten denkmalgeschützten Räumlichkeiten, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl walten lassen, dass die Räume wirklich auch zu einem andächtigen Moment passen. Ich denke, das haben wir wirklich geschafft. Das andere ist dann der Betrieb. Es gibt Menschen, die wissen, wie man sich in einem Ort oder in einem Raum, vielleicht wie das Restaurant La Vie, das ein bisschen speziell ist, verhält. Es gibt vielleicht auch andere, die etwas lauter sind. Ich denke, Lachen muss auch Platz haben. Leid und Trauer und Freude sind auch nah beieinander. Wir wollen nicht so, dass man traurig sein muss, überhaupt nicht. Es kann sein, dass es trauernde Gäste gibt. Das hat auf jeden Fall Platz, aber es darf auch gelacht werden. Es sollen auch Familien mit Kindern, die eigentlich die Zukunft symbolisieren, Platz haben. Eigentlich das ganze Abbild oder Spektrum des Lebens soll Platz haben. Aber sollte es mal eine Gruppe oder Menschen geben, die zu laut sind, weil wir haben auch laufend Beisetzungen vor dem Restaurant. Und da sind wir natürlich angehalten zu schauen, dass die verschiedensten Bedürfnisse nebeneinander Platz haben.
Sie haben vorhin gesagt, dass in unserer Kultur das Sprechen über den Tod nicht so verbreitet ist. Es ist ja so, dass der Tod im Alltag von vielen zwar präsent ist, aber weit weg. Er begegnet uns beispielsweise auf Bildern von Kriegen und Katastrophen, auf unseren Handybildschirmen, aber nie unmittelbar. Soll das Restaurant La Vie auch ein Ort werden, der den Tod wieder näher an die Leute bringt?
Ich denke nicht in diesem Sinne, wie wir im Moment in den Medien den Tod wahrnehmen müssen. Das ist eigentlich für die Menschen, also das ist meine persönliche Meinung, nicht schön. Und der Mensch funktioniert aus meiner Sicht auch so, dass er das Leben genießen kann, ohne allgegenwärtig mit dem Tod sich auseinandersetzen zu müssen. Und das ist auch gut so. Für manche Menschen, habe ich in vielen Gesprächen erfahren, ist der Tod aber auch etwas Bedrohliches. Wenn man ihn nicht anspricht, dann ist er wie nicht da und dann macht er mir nichts, dann macht er mir keine Angst und so weiter. Und vielleicht möchten wir versuchen, diese Schwere wegzunehmen oder die Angst. Viele Menschen haben ja Angst. Ich bin ja selber auch noch nie gestorben. Ich weiß ja auch nicht, wie das ist. Aber ich habe mal nach einer Führung, als mir eine Frau gesagt hat, huch, eine Führung durchs Krematorium, das war jetzt, wie soll ich sagen, die Inhalte waren schwierig oder schwer. Was zurückbleibt, eben der Tod. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich damit umgehe. Und ich habe ihr gesagt, ich wisse schon, dass der Tod am Ende gewinnen wird. Ich werde auch mal sterben, aber ich versuche zu Lebzeiten auf Augenhöhe mit dem Tod zu sein, dass ich mein Leben selber bestimmen kann, im Wissen, irgendwann werde auch ich sterben. Und das ist vielleicht ein bisschen die Haltung oder einmal formulieren können, was macht mir überhaupt Angst etc., dass man Worte dafür findet und vielleicht eben ein bisschen eine Leichtigkeit in diesem Thema bekommt.
Das war Miriam Vielio. Sie ist Geschäftsführerin des Krematoriums auf dem Bremgartenfriedhof. Das Krematorium wird von der Bernischen Genossenschaft für Feuerbestattung betrieben. Die Genossenschaft hat in den ehemaligen Urnenhallen das Restaurant La Vie eröffnet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Montag, 2. März. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Ursi Grimm und für euch am Mikrofon ist der Noah Piuxi. Merci vielmals fürs Zuhören, macht's gut, hat schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.